Bedrohlich und schrie, von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Gott redet mit dir auf deinem Weg. Gott redet mit dir auf deinem Weg. Diese Überschrift habe ich über diese Predigt gesetzt. Und ich möchte Ihnen kurz erzählen, wie es zu dieser Predigt gekommen ist. Und eigentlich wollte ich über ein ganz anderes Wort predigen an diesem Sonntag. Ich wollte predigen über Matthäus 13, über das Unkraut unter dem Weizen. Und ich hatte Mittwochabend schon vieles soweit eingestellt, dass alles in Ordnung war. Am Donnerstagmorgen dann war ich auf einer Sitzung der Allianz in der Paulusgemeinde. Da wurden viele Dinge besprochen. Unter anderem war ein Punkt da, da wurde ein Projekt vorgestellt, Serve the City. Sie haben vielleicht schon davon gehört, man soll der Stadt dienen und dieses Projekt, muss ich Ihnen sagen, ich kenne das schon seit einem Dreivierteljahr, gefällt mir nicht so gut. Ich habe immer so ein inneres Aber gegen gehabt, zu viel diakonisches Engagement, machen, 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 zu wenig Jesus, zu wenig Wortverkündigung. Und ich hatte da so ein inneres Aber gegen diese Arbeit insgesamt und es war aus Brüssel ein Pastor gekommen, ein amerikanischer Pastor, Carlton Deal, der diese ganze Bewegung gegründet hatte, Serve the City. Und der sollte uns dann auch mal so mitnehmen, motivieren für das, was dann während der Passionszeit auch hier in Bremen passiert. Und wie gesagt, ich hatte ein Aber, sowohl gegen diesen Mann, wie auch gegen dieses Thema. Aber so ist das, wenn man mit Gott unterwegs ist, Gott spricht zu einem auf einem Weg. Und am Donnerstagmorgen hat er zu mir gesprochen. Denn dieser Mann, von dem ich nichts erwartet hatte, der ging nach vorne hin und vor der von irgendwelchen diakonischen Dingen gesprochen hatte, hat er uns ein Wort gesagt und hat das ausgelegt. Und das hat mich getroffen, richtig tief getroffen. Das hat mich so bewegt, dass ich heute Morgen auch über dieses Wort sprechen möchte. Das hat mit mir geredet auf meinem Weg. Ich habe Dinge erkennen können. Und das, was ich erkannt habe aus diesem Wort, das möchte ich Ihnen und euch gleich zusprechen. Aber wir wollen zunächst hören auf dieses wunderbare Wort, das ich am Donnerstag hören durfte. Und das Gott Ihnen und ihr jetzt sagt. Jesaja 55, die Verse 6 bis 11. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruf ihn an, solange er nahe ist. Ihr Gottlose lasset von seinem Wege und ihr Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt sie wachsen, dass sie Samen gibt zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, in Jesus Christus, der Heilige Geist, für dieses teure, kostbare Wort, weil wir dich loben und preisen, dass du uns jetzt schenkst, dieses alte Wort des Propheten Jesaja. Du sprichst uns an auf unserem Weg durch diese Worte. Wir wollen dich bitten, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist für unser Leben aufschließt, was du genau für unser Leben meinst. Wir wollen dich alle bitten, Herr, dass du selber diese Predigt an uns segnest. Segne du durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Gott redet mit dir auf deinem Weg. Und es sind vier Dinge, die Gott dir heute Morgen sagt. Erstens, suche Gott auf deinem Weg. Zweitens, lass ab von deinem falschen Weg. Drittens, meine Wege sind nicht deine Wege. Und viertens, das Wort, das du auf deinem Weg verkündigen darfst, den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Vor 14 Tagen habe ich eine Predigt über Zachäus gehalten, Lukas 19, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, und da habe ich darüber gepredigt, dass Gott, dass Jesus dich sucht. Das ist die Wahrheit des Evangeliums, dass Jesus Menschen sucht. Aber genauso wie das die Wahrheit des Evangeliums ist, dass Gott die Menschen sucht, möchte er, dass die Menschen ihn suchen, dass sie ihm nachgehen, dass sie zu ihm kommen. Und er wartet darauf, dass die Menschen zu ihm kommen. Sehnsüchtig, wie in dem Gleichnis des verlorenen Sohnes, wo da der Vater auf den Sohn wartet. So wartet Gott auf dich. Er möchte, dass du ihn auch suchst, dass du ihn suchst. Gott ist immer wieder empfangsbereit. Das, so würden die Jugendlichen sagen, 24 Stunden online und er den Gemeinden erreichen. Nur leider, wir kümmern uns viel zu selten darum, ihn zu suchen. Aber das darfst du hören als erstes für dein Leben. Du sollst ihn suchen. Und wenn wir das hier in dem Text genau lesen, heißt es, such ihn, solange er zu finden ist. Denn auch diese Einschränkung müssen wir tun. Es gibt eine Zeit, wo Gott nicht mehr zu finden ist. Das steht im Evangelium, Gott ist nicht der Gott, der bis in alle Ewigkeit nur der Gott ist, der alles vergibt und immer nur Geduld hat, sondern irgendwann ist die Zeit, wo man ihn nicht mehr finden kann. Du darfst hören, ich darf hören, wir sollen ihn rufen, solange er zu finden ist. Denken wir etwa an das Gleichnis von den Jungfrauen, Matthäus 25, die wir nicht genügend Öl auf ihren Lampen haben, nicht, und die dann irgendwann sich auf die Suche machen mit genügend Öl, aber dann ist die Tür zu, dann ist es auf einmal zu spät. Wir sollen suchen, solange er zu finden ist. Also, weil ich mal ganz kleiner Junge war, so mit 10 Jahren, in meiner Heimatstadt in Bad Lasse, hatte eine tolle Kindheit und Jugend, da hatte ich drei Freunde in meiner Straße wohnen. Die waren alle etwa so alt wie ich, mit denen habe ich viel gemacht, Fußball gespielt und alles haben wir so zusammen gemacht, Schule gegangen und irgendwann kamen wir auf die Idee, wir wollten uns Funkgeräte kaufen. So Mobilfunkgeräte. Und das haben wir dann auch gemacht. Der eine kriegt zum Geburtstag, der andere zu Weihnachten. Nun war das bei uns Usus so eine ganze Weile, dass wir immer abends um 19 Uhr alle die Funkgeräte anmachten. Und ich war zwar den ganzen Tag schon zusammen gespielt und war im Wald gewesen, aber abends um 19 Uhr machten wir nochmal die Funkgeräte an, um dann noch irgendwelche Dinge zu bereden, so wie Jungs das so machen. Nicht die Technik macht ein Funkgerät nicht. Ich muss um 19 Uhr funken. Damals konnte man nicht telefonieren mit dem Funken, konnte man halt mit allen auch sprechen. Und das ging so eine Weile so und irgendwann wird das ein bisschen langweilig und dann habe ich so oft so eine Idee, so ein bisschen so verdorben, so einen kleinen Scherz. Und dann habe ich zwar abends um 19 Uhr ein Funkgerät angemacht und habe den anderen drei zugehört, aber so getan, als hätte ich es noch gar nicht angemacht. Und ich wollte so ein bisschen veräppeln und ich kriegte so mit, ja, ist denn der Olli auch da? Und Olli, bist du da? Und ich habe nichts gesagt. Und habe nur so zugehört, wie die sich unterhalten haben, so ein bisschen diebisch gefreut, ja. Aber gleich schalte ich mich ins Gerät ein. Nicht gleich komme ich und auf einmal sagt er, ja, aber macht's gut, sagt auf einmal haben sie alle abgeschaltet. Und ich habe mich, glaube ich, gemeldet, nicht? Da war es zu spät. Da kriegte ich keinen Empfang mehr hin, denn die hatten die Geräte abgeschaltet. Suche Gott auf deinem Weg, such den Herrn, solange er zu finden ist. Liebe Brüder und Schwestern, zweifelsohne ist es heute Morgen so, dass Menschen unter uns sind, die noch außerhalb von Christus sind, die noch nicht zum Herrn Jesus gehören, die vielleicht an irgendeinen Gott glauben, aber noch nicht an Jesus Christus. Das wissen wir, wie er so lebt und denkt. Er steht nach wie vor unter dem Zorn Gottes. Ihnen möchte ich heute zurufen: Wach auf! Such den Herrn Jesus, dass du gerettet wirst. Und geh in die liegenden Arme unseres Herrn. Aber nicht nur denen, die ohne Jesus leben, möchte ich das zurufen. Auch denen von uns, das gilt auch mir, die mit Jesus leben, gilt dieses Wort, such den Herrn. Denn viele von uns, die mit Jesus gehen, die sind irgendwann lau geworden. Lau geworden in ihrer Suche nach dem lebendigen Gott, dem Jesus Christus. Irgendwann hat man am Anfang getan, da war man ganz euphorisch und da hat man dann ganz intensiv mit Gott gelebt und immer wieder gesucht. Aber dann ist das weniger und weniger geworden. Jetzt beschränkt sich das so auf alle 14 Tage Gottesdienst gehen und am Abend die Lobe zum Lesen. Sucht den Herrn, das sagt Gott dir zu auf deinem Weg. Und es gibt zwei. feststellen kann, dass man wirklich selber Gott sucht. Das darf niemand anders einem sagen, das kann man nur selber feststellen. Aber diese beiden untrüglichen Kennzeichen, die kann ich dir als Eigenkontrolle nennen. Das eine ist die Liebe zu Gottes Wort. Und das andere ist die Intensität deiner Gespräche mit Gott und Gebete. Die Liebe zu Gottes Wort und die Intensität deiner Gebete. Dann weißt du, wie stark du auf der Suche zu Gott bist. Und dann weißt du auch, wie nah du bist oder wie fern du vielleicht geworden bist über die Zeit, wo du auf deinem Lebensweg so ein bisschen lau geworden bist. Und Gott weiß das. Er sagte das heute durch sein Wort nochmal ganz neu sagt, einladend lebend, such mich. Du wirst es merken, je mehr du ihn suchst, desto mehr wirst du Gottes Wort haben. Er wird immer mehr davon wollen, nicht weil sein Vater einem verpflichtend sagt, sondern weil er so krank ist. Aber wenn man ihn mit ihm erfahren hat, dann spricht man mit ihm, dann will man von dem wissen. Und wie gesagt, das sind die Kennzeichen, Liebe zum Wort Gottes und Intensität der Gespräche mit ihm. Gott ruft uns als erstes zu auf unserem Weg, dass wir ihn suchen sollen. Eine zweite Botschaft, die Gott aus diesem wunderbaren Wort für uns bereithält, für unseren Lebensweg, dass wir ablassen sollen von unserem falschen Weg. Da heißt es in Jesaja 55, Vers 7, der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, und bei ihm ist viel Vergebung. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt in dieser Welt so viele, viele, viele falsche Wege und nur einen richtigen Weg, dieser Weg ist Jesus. Und diesen Weg sollen wir gehen. Wir sollen lassen von unserem falschen Leben. Wir sollen den richtigen Weg gehen. Es ist keineswegs so, wie uns heute die Postmoderne erzählt, dass es keine allgemeingültigen Wahrheiten mehr gibt, sondern dass alles so seine Berechtigung hat. Jede Lebensform, jede Religion, jede politische Anschauung. Sondern es gibt eine Wahrheit, ein Gutes. Es gibt vieles falsch. Es gibt eine klare Trennung zwischen Gut und Böse. Das ist die Botschaft der Bibel. Wow, das sind doch Leute aus dem Mittelalter, die dann gesagt, die so denken. Das ist doch längst überholt. Das sind doch Kategorien, die vor 500 Jahren gekommen haben. Das reicht für uns. Wehe dem, der nicht mehr diese klare Kategorie zwischen Gut und Böse hat, der wird Schiffbruch leiden. Das sind ganz schlaue Menschen gewesen, die das erklärt haben. Friedrich Nietzsche, der große Philosoph und Religionskritiker. Er hat in seiner Philosophie versucht aufzuweisen, dass Gut und Böse allein menschliche Kategorien seien und dass es die gar nicht mehr gibt. Er hat ein Werk darüber geschrieben, jenseits von Gut und Böse. Interessant zu lesen. Es geht darum nicht, dass alles, was Menschen aufstehen, nur von Herrenmoral und Sklavenmoral geprägt ist. Das kann man beliebig über den Haufen werfen, Hauptsache man ist stark genug, man kann derjenige sein, der die Moral aufstellt, die Herrenmoral. Da ist Gut und Böse eliminiert worden. Wozu das geführt hat, das wissen wir ja nicht. Der Lieblingsphilosoph von Hitler, das war die Philosophie, die den Nationalsozialismus geprägt hat, nicht mehr biblisch mit einer klaren Unterscheidung zwischen Gut und Böse, sondern die Aufhebung von dem, was ist. Es gibt eine Herrenmoral, die stärkeren dürfen. Die haben dann gemacht, als Philosophie, antichristliche Philosophie, das Ablehnen von Gut und Böse in die Tat umgesetzt worden. Und hat millionenfachen Tod und Elend über Europa in die Welt gebracht. Es gibt Gut und Böse, das sagt die Bibel ganz deutlich. Und übrigens auch das ist wieder festgestellt worden in den Kriegsverbrecherprozessen, nicht 1945 bis 1947, die Amerikaner, die Alliierten, die Briten und Franzosen und haben gesagt, es gibt Gut und Böse. Und das müssen Menschen wissen, selbst wenn ein Staat sagt, das ist Gesetz und das ist jetzt Recht. Es gibt Gut und Böse. Und das stimmt nicht, weil es uns irgendwelche Kriegsverbrecher-Tribunale sagen, sondern weil es die Bibel sagt, es gibt Gut und Böse. Die Bibel sagt es uns. Aber selbst die Menschen, die die Bibel nicht kennen, haben von Gott einen inneren Gerichtshof bekommen, ihr Gewissen, wo sie merken, was richtig und was falsch ist. Es gibt Gut und Böse. Es gibt den breiten Weg, es gibt den engen Weg, wie wir leben. In der Familie immer aus der Bergpredigt gehört haben. Und das, was im Großen gilt, das gilt natürlich auch für unser Leben. Nicht nur für die Politik, nicht nur für die Philosophie, für unser ganz normales Leben, für unseren Umgang mit unserer Ehefrau, mit unserem Ehemann, mit unseren Kindern, mit unseren das ist Programm für dieses Jahr, Programm für mich und für dich. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das sagt Gott dir für deinen Lebensweg jetzt ganz konkret so. Ich habe ganz genau am Donnerstag gehört, wo ich da gemeint war. Es gibt so zwei, drei Punkte in meinem Leben, da weiß ich, nach weltlichen Gesichtspunkten müsste ich und hätte ich da ganz anders. Aber das hat Böse gedacht. Dann hat mir gesagt, nein, mit dem Guten sollst du das Böse überwinden. Und ich weiß nicht, was momentan so bei dir dran ist, wo du eigentlich heimzahlen müsstest, wo dann die Rache kommt oder was auch immer, was dein Punkt ist, wo dir vielleicht Böses getan worden ist. Gott sagt dir, lass von den Bösen wegen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es ist immer wieder wichtig, dass wir uns immer wieder, wenn wir auf dem Weg sind, Gott anbefehlen und ihn bitten, Herr, guck auf meinen Weg, schau, wo ich auf dem rechten Weg bin und leite mich auf diesem rechten und ewigen Weg und bring mich von den bösen Wegen weg. Heißt zum Beispiel in Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und Gott bitte dir das heute noch an, er will dich leiten auf seinem ewigen Weg und er ruft dich dazu auf, von deinem bösen Weg ganz gleich wieder aussieht, ein kleiner oder großer zu lassen. Ein drittes, was mir dieses Wort gesagt hat und was Gott dir zuruft, meine Wege sind nicht deine Wege. Da heißt es in Versen 8 und 9, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Gemeinde, man wird immer wieder gefragt, das ist so eine immer wiederkehrende Frage, es gibt so Fragen, die kommen bei einem Pfarrer immer wieder vor, aus der Gemeinde nicht, warum lässt Gott Leid zu und wie ist das mit den 7 Tagen? Eine Frage, die man immer wieder gestellt bekommt, das ist eine wichtige Frage der Theologie, ist, wie ist es denn jetzt? Haben wir einen freien Willen, dass wir alles frei entscheiden können? Oder hat Gott alles vorherbestimmt? Wie ist das mit dem Willen, den wir haben, mit dem Willen Gottes? Haben wir einen freien Willen? Oder haben wir einen geknechteten Willen, dass eh alles schon im Programm ist, was stimmt? Da habe ich mir lange darüber Gedanken gemacht, nicht nur ich, auch in der Theologie. Augustin und Pelagius, Luther und Erasmus, da hat es noch viele Diskussionen darüber gegeben. Und die Bibel ist da eindeutig. Die Bibel sagt, es gibt sowohl die Vorherbestimmung, als auch unseren freien Willen. Wie? Beides? Das geht doch nicht übereinander. Also entweder nach unserem Denken muss man freien Willen haben oder Gott hat alles vorherbestimmt. In unserer begrenzten dreidimensionalen Denken, da ist das so. Aber Gott ist viel, viel größer. Bei dem kommt das beides zusammen. Wir können frei entscheiden, ob wir zuhören wollen oder nicht. Aber das wusste Gott schon vor Zeiten, bevor die Welt geschaffen hat, wie ich mich zu ihm entscheiden will. Beides gehört zusammen. Die Allmacht und die Allwissenheit und die Vorherbestimmung Gottes, wie aber auch der freie Wille von beiden, spricht die Bibel. Was toll nur ist, wenn man das verstanden hat, seinen Lebensweg, seine Planungen mit den Planungen Gottes in Übereinstimmung zu bringen. Wie heißt er davon? Meine Wege sind nicht eure Wege. Also, wenn ich über meine Wege nachdenke, das, was mir egozentrisch mein eigenes Ich sagt, all meine Triebe, all meine Wünsche, dann weiß ich, was meine Wege sind. Die Bibel nennt das den fleischlichen Weg, das irdische Denken. Aber es gibt einen Plan Gottes für mein Leben. Gottes Gedanken, die geistlichen Wege. Und das Tolle ist in meinem Leben, weil immer es mir gelungen ist, durch Gottes Heiligen Geist diese beiden Wege in Übereinstimmung zu bringen. Nicht gesegnet gegangen. Und wann immer ich mich von Gottes gutem Weg abgesondert habe und meine eigenen Wege gegangen, dann waren das die falschen Wege. Das waren die Wege, von denen die Bibel sagt, dass sie breit sind und die nach menschlichen Erkenntnissen häufig so richtig sind. Aber unsere Wege sind nicht Gottes Wege. Und wir sollen immer wieder danach trachten, die Wege Gottes zu gehen. Aber es ist nicht nur eine theologische Erkenntnis, theologisch wertvoll zu wissen, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind, sondern dass es auch seelsorgerlich tröstlich ist. Nicht nur, dass ich das erkenne und mich danach bemühe, dass ich eine Übereinstimmung zu bringen, sondern ich kann dann vieles auch ganz anders annehmen. nehmen. Und ich weiß, dass über mir einer steht und sitzt, der mein Leben geplant hat und der, Gott sei Dank, immer wieder auch eingreift und Dinge verändert und anders führt, als ich sie geplant habe. Gut, dass das so ist. Auch wenn das manchmal sehr schwer und hart ist und für mich nicht zu verstehen ist und ich das gar nicht so will. Das wissen die älteren Geschwister, die durch Leid und Elend gegangen sind. Vieles, was wir für den Moment gedacht haben, das seien die ganz großen Katastrophen. So eine Liebe, die nicht geklappt hat, die zerbrochen ist. Ein Arbeitsplatz, den man nicht bekommen hat. Oder zu Hause, das man verloren hat. Das hat sich später als Segen erwiesen. Meine Wege sind nicht eure Wege, sagt unser Herr Gott. Ich erzähle immer, also zu verdeutlichen, dazu eine Geschichte, die ich sehr eindrücklich fand. Eine Geschichte von einem alten Mann und seinem Sohn. Waren sehr arm. Sie hatten nur ein Pferd, mit dem sie am Acker bestehen konnten. Und eines Tages läuft dieses Pferd weg. Das Wenige, was sie hatten, ist auf einmal genommen. Da kommen all die Nachbarn, Verwandten und Freunde und kommen hin und betrauern die Menschen und sagen, wie furchtbar seid ihr dran. Jetzt weiß das euch, das Pferd weggelaufen ist. Der alte Mann, ein sehr weiser Mann, schüttelt den Kopf und sagt, woher wisst ihr, dass ja was ein Unglück gewesen ist? Und in der Tat, eine Woche später, kommt das Pferd zurück. Man hat in der Wildnis 10 andere Pferde getroffen, die es mitbringen. Auf einmal ist dieser Mann und der Sohn ein reicher Mann, weil er nicht nur eins, sondern 11 Pferde hat. Und wieder kommen die Freunde und kommen die Verwandten und Nachbarn und beglückwünschen ihn diesmal, sagen, was bist du gesegnet, wie gut geht's dir, welchen Reichtum du hast mit 11 Pferden. Wieder schüttelt der alte Mann den Kopf und sagt, woher wisst ihr, dass das ein Glück ist? Und in der Tat, am nächsten Morgen will der Sohn eins der 9 Pferde einreiten. Bei dem Einreiten fällt er vom Pferd und bricht sich schwer sein Bein. Und er kann jetzt gar nicht mehr arbeiten. Auch da kommen wieder die Freunde und kommen die Bekannten und Nachbarn und sprechen mit dem alten Mann und sagen, was für ein Unglück, dass dein Junge dir das Bein gebrochen hat. Wieder entgeht den Kopf schüttelnd der alte Mann. Woher wisst ihr, dass das ein Unglück war? Und in der Tat, in der nächsten Woche bricht ein Krieg in diesem Land aus und alle jungen Männer des Dorfes werden verpflichtet, müssen zur Armee. Nur der Sohn mit dem gebrochenen Bein darf zu Hause bleiben. Wir Brüder und Schwestern, so ist das mit unserem Leben ganz häufig. Wir denken zu wissen, was morgen und was nächste Woche gut ist. Wir wünschen uns so vieles und meinen dann automatisch, unsere Wünsche seien auch das, was gut für uns ist. Aber wir wissen es nicht. Wir kennen Gottes Heilsplan nicht, weil seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind und seine Wege nicht unsere Wege. Das Einzige, was wir wissen können, ist, dass wir unseren Weg Gott anvertrauen sollen und dürfen und dass wir uns dann auf ihn verlassen können. Gestern, als ich diese Predigt noch so in der Endredaktion vorbereitet habe, habe ich meine Bibellese den Morgen gemacht. Und momentan lese ich ein Buch der Sprüche im Alten Testament. Da war ich bei Sprüche 3 auf den Vers 5 neu gestoßen. Und da war mir klar, dass ich dieses Wort dir und ihnen zusprechen muss, weil das das genau zusammenfasst als Erkenntnis darüber, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind. Da heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern bedenke an ihm in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Bei all unseren Wegen, wichtiger als alles menschliches Verstehen, liebe Brüder und Schwestern, ist das Verlassen auf Gott, dass er uns recht führt. Und ein viertes und letztes, was ich uns und was ich mir auch mit zuspreche, das Wort, das du auf deinem Weg verkündigst, kommt nicht leer zurück. Als es in den Versen 10 und 11 unseres Predigtextes, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder eins zurückkehrt, sondern feuchtigt die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Liebe Gemeinde, wir sind jetzt ja so knapp 300 Jahre miteinander unterwegs, ich als Pastor dieser Gemeinde, und so langsam kennen Sie mich ja auch nicht. Und also ich bin nicht der Allerfurchtsamste und ich bin auch nicht der Allerdepressivste Pastor, den es gibt. Was ich positiv bin, das wollen wir gar nicht sagen, das kann allein der Herr, aber diese Dinge zumindest nicht. Aber es gibt eine Sache, da bin ich doch immer manchmal ein bisschen depressiv und furchtsam. Nämlich daran, wenn ich darüber nachdenke, Olli, du mit deiner Verkündigung bringst es nicht richtig. Es müssen viel glauben? Warum läuft das Evangelium nicht? Warum ist keine Erweckung? Das treibt mich darum. Und dann werde ich manchmal traurig, dann werde ich einfach auch abends, dann muss man ja motivationslos werden. Und dann kommt so ein Moment, wo man in der Sitzung sitzt und nichts mehr erwartet. Und man denkt, oh, das muss jetzt auch noch anhören. Und dann spricht Gott so an und sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Dann hörst du das als kleiner, mickriger Pastor. Du tu nur deinen Dienst. Mach, was ich gesagt habe. Leg das Wort klar und deutlich aus. Mein Wort kommt nicht leer zurück. Es wird tun, zu dem ich es ausgesandt habe. Ich weiß natürlich aus der Kirchengeschichte, dass es immer wieder Männern und Frauen Gottes zugegangen ist, die das Wort gesagt haben. Wir im Nachhinein die so ein bisschen glorifizieren als die Größen der Kirchengeschichte eigentlich, dass auch die immer wieder Zweifel hatten, dass die immer wieder niedergestarrt waren, weil sie dachten, es muss doch mehr passieren. Aber das ist uns nicht verheißen, dass wir irgendwie Gemeinde bauen und meinen, wir hätten das im Griff und müssten dann schon die Ergebnisse sehen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das dürfen wir wissen für die Wortverkündigung, die wir tun. Gottes Wort tut, wozu es ausgesandt ist. Und ob das aufgeht auf der Erde, wo es hinfällt, oder ob es nun keine Frucht bringt, das liegt nicht in unserer Macht. Aber Gott hat seinen Plan. Es gibt ja dieses wunderbare Bild aus Lukas 8 mit dem vierfachen Ackerwurf, mit dem Seemann, der ausgeht, das Wort auszustreuen. Und dass das ganz häufig gar keine Frucht bringt, das geht nicht auf. Aber es muss überhaupt nicht schwierig sein. Wir müssen es immer weiter tun, denn ab und zu fällt was auf fruchtbaren Boden und dann geht was auf. Vor Gottes, das durfte ich neu hören für mein Leben, für meinen Verkündigungsdienst. Eine unglaubliche Selbstdurchsetzungskraft. Das Wort selber macht es. Ich brauche und darf es nur verkündigen. Das darfst du auch wissen für deinen Verkündigungsdienst. Denn ich bin ja nicht allein in meinem Verkündigungsdienst. Ich stehe dir als Pfarrer, als Pastor, ein hauptamtlicher Verkündiger. Aber wir alle, die wir zu Christus gehören, sind berufen im Verkündigungsdienst. Und ich weiß, dass viele Brüder und Schwestern, die ganz klar in und bei Jesus sind, darunter leiden, dass ihre Verkündigung, ihre Gebete so vermeintlich wenig Erfolg haben. Da spricht man mit den eigenen Kindern und Enkelkindern. Und selbst nach 20 Jahren, nach 30 Jahren haben die den Weg nicht gefunden. Da betet man schon ewig für den Nachbarn, hat ihn eingeladen und abgetan und gemacht und immer wieder bezeugt. Und es hat nichts gebracht. Nicht. Und man wird motivationsloser. Das ist der Widersacher gekommen, der sät da den Zweifel. Das darf ich dir als Vorbotschaft ganz klar, das ist in Jesaja mal zu sagen. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Selbst wenn du meinst, es bringt nichts, ganz im Gegenteil. Da, wo du stehst, da, wo du den Namen Jesus Christus bekennst und wo du Menschen aufrufst zu Gott, dass sie gehen mit Gott, da passiert ganz, ganz viel. Du siehst das vielleicht nicht, aber das darfst du wissen. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Das erlebst du vielleicht gar nicht, was damit passiert. Vielleicht passiert auch nichts, aber dann hat es eine Ewigkeit Bedeutung, was da geschehen ist. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Und weil das so ist, dürfen wir neu ans Aussehen gehen von Gottes Wort. Und ich möchte dir und ihnen Mut machen, zu deinem Kind, zu deinem Nachbarn, zu deinem Ehepartner, der auch immer in deinem Fokus ist, dass du ihm Gottes Wort sagen willst. Und du denkst, dass, geh neu hin, mit neuem Elan und sag ihm das denn. Das, was du ihm sagen wirst in der nächsten Woche, im nächsten Monat, das kommt nicht leer zurück. Vier Punkte aus diesem Text aus Jesaja 55. Ich möchte nicht diese vier Punkte noch einmal vorlesen, sondern ich möchte diesen gewaltigen Text von Jesaja noch einmal Ihnen vorlesen. Diese sechs Verse, zu denen Gott zu dir redet auf deinem Weg. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Ehe und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel höher der Himmel ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege. Meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, nicht wie soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Amen. Mit Frieden unseres allmächtigen Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören ein Instrumentalstück von der Orgel und wollen noch einmal die Wirkung des Gehörten.